Mein Name ist Thomas Berg und nunmehr seit über 2 Jahrzehnten Sommelier aus Leidenschaft. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich derjenige sein darf, der den Prolog zum heutigen Podcast aufsprechen darf. Das Thema wird gleich sein, die Sektkellerei Schlumberger, die älteste Sektkellerei Österreich, deren Sekte ich schon seit meinem ersten Besuch im Jahre 2003 sehr abfeiere und sie auch regelmäßig auf meiner Weinkarte habe, um sie meinen Gästen nicht vorzuenthalten. Die Sekte zeigen eine ganz klare Präsenz und Qualität im Glas, die beeindruckt und fasziniert vom ersten Schluck an. Mein absoluter Lieblingssekt zurzeit ist der 2018er Chardonnay Reserve. Er reift für über 35 Monate in der Flasche und ist nicht nur ein idealer Speisenbegleiter, sondern auch solo oder zum Aperitif zu trinken. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei einem weinreichen und weinseligen Podcast. Viel Spaß, euer Thomas.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Sommelier on Tour, dem Weinpodcast, bei dem wir ganz besondere Weingüter aus der Schlumberger Gruppe präsentieren. Und damit ich nicht die ganze Zeit rede, haben wir die interessantesten Persönlichkeiten aus einem der Weingüter herausgesucht und bitten die zum Gespräch, bitten die ans Mikrofon. Und das in zwei Teilen. Zum einen mit dem Featurette, das letzte Woche ausgestrahlt wurde und natürlich, falls du gerade erst einsteigst, nachhörbar ist. Und wo es wichtig ist, dass es auch keine Reihenfolge gibt. Man kann diese Episode zuerst hören und dann das Featurette oder zuerst das Featurette und dann die etwas ausführlichere Episode. Zu erzählen gibt es viel im Hause Schlumberger. Eigentlich dem Urvater, wenn man so möchte, des Sekt Austria. Robert Alwin Schlumberger gründete 1842 in Bad Vöslau die Sektkellerei Schlumberger, die 2023 bis 2025 nach Mühlendorf im Burgenland verlagert wurde und heute einer der renommiertesten, wenn nicht sogar der renommierteste Produzent für Sekt Austria ist. Sie gilt als die First Lady, kommt aus dem Elsass und hat eine ganz außergewöhnliche Art, Sekt zu sehen, Sekt zu interpretieren und Sekt zu leben. Herzlich willkommen, liebe Rogerie! Was muss man über euer Weingut, was muss man über Schlumberger wissen?
Schlumberger ist die größte und die bekannte Sektkellerei in Österreich. Gegründet dann in 1842 von Robert Alwin Schlumberger, ein Deutscher von Stuttgart, ist wirklich ein Teil von der österreichischen Geschichte. Schlumberger kennt alle in Österreich, auch viel gekannt in Deutschland, Schweiz und ja, ist wirklich die eine Institution von Österreich. Die Aussicht ganz gut jetzt wir sind in 2025, geht mit, wie gesagt, wir suchen immer auch neue Sekt zu produzieren. Dann, wir haben vorher von Rosé gesprochen, in Zukunft wird ein extra Brut kommen, wir hören unsere Konsument, wir adaptieren uns selbst auch zum Markt und ist nicht, weil wir alt sind, dass wir nicht mehr modern sind. Und das, glaube ich, ist wirklich ein Charakteristik von Schlumberger. Wir leben in unserer Zeit und auch mit Produkten, die zu alle passen. Das ist für mich wirklich wichtig, auch als Kellermeisterin jetzt von Schlumberger. Es gibt, und ich denke, meine Sektpyramide so ist, es gibt Sekt für alle Konsument. Ich verstehe dann ganz gut, dass ein Produkt nicht zu dieser Konsument fällt, weil er liebt die Rosé nicht zum Beispiel. Aber dann, ich bin sicher, dass in unserer Range gibt es genug Unterschied, dass er sein liebste Produkt findet, aber mit die Schlumberger Signature. Oder meine Signature bedeutet ja frisch, elegant, feine Perlage. Die Stilistik ist, es gibt schon eine Stilistik Schlumberger, aber dann gearbeitet mit unter oder verschiedene Trauben.
Was unterscheidet euch von anderen Sektproduzenten? Also historisch gesehen war ja immer sehr viel Innovation mit dabei, dass ihr sehr viele Sachen komplett neu gemacht habt, was in den letzten 180 Jahren niemand sonst so gemacht hat. Es gab auf und ab. Jetzt aktuell wart ihr sehr aktiv daran beteiligt, die Sektpyramide in Österreich zu innovieren und einfach Qualität sichtbar zu machen und verschiedene Qualitätssegmente sichtbar zu machen. Aber grundsätzlich im Winemaking, im Sektmaking, was macht ihr anders als andere?
Jetzt ist wirklich ein von unserer Signature ist die Benutzung von Reserve-Wein. Bedeutet, die Reserve-Wein sind wie... Ich benutze nicht mehr in die Sekt Austria Classic, die nur ein Jahrgang, weil ich bin wirklich überzeugt, dass die Komplexität von einem Sekt kommt von die Kunst auf Assemblage. Und wie jede verschiedene Sektgrundwein einen Einfluss hat auf die fertige Sekt. Und ja, ich arbeite jetzt immer mehr mit Reservewein, dann bedeutet Jahrgang von vorher, die ich zusammen blenden. Ist wirklich, ich nehme auf dieses Beispiel, das zu erklären, ist wie ein Blumenbouquet. Ein schönes Bouquet ist oft ein Assemblage von reife Blumen oder Blumen, die ein bisschen mehr geschlossen sind oder perfekt offen sind an diesem Zeitpunkt. Und dann dauert auch das Bouquet länger im Wasser. Ja. Und ein Sekt ist wirklich, oder wie ich das sehe und die Charakteristik von Schlumberger ist wirklich das, ist schon ein Sekt, bedeutet Schaumwein, aber man soll diese Komplexität finden, weil es ist ein Methode traditionell, dann nur zweite Gärung in Flasche, hochwertig Produkt mit dieser Komplexität von verschiedenen Jahrgängen. L'art de l'assemblage ja, ist wirklich wichtig in unserem Haus.
Wie viel Reserveweine haltet ihr vor? Also wie viel hast du zur Verfügung?
ich bilde immer mehr die mein Weinbibliothek, aber ist ich glaube, jetzt habe ich circa 20, 25 verschiedene Jahrgänge und Rebsorte, die ich benutze und dann ohne die Hauptmenge von Jahrgang. Dann für im Rosé zum Beispiel, dieser Rosé, man spricht oft nur von Pinot Noir Saint-Laurent, Zweigelt und Blaufränkisch, dann ist vier Rebsorte, aber gesteckt diese oder hinter dieser vier Rebsorte gibt es dann verschiedene Tank und mit verschiedenen Herstellungsprozess und mehr Möglichkeit dann zu blenden, ja.
Wie passiert so eine Assemblage und wer ist da eigentlich die wichtigste Person? Ist sowas rein Geschmack? Also bist du dann sozusagen unkündbar oder nicht ersetzbar, weil es dein Geschmack ist? Oder ist es Textbook, dass man sagt, okay, man braucht immer diese Werte und diese Aromen und diese Art, dass man da versucht, den Stil immer zu erzeugen? Also ist es mehr die Person, die das Ganze dann kreativ zusammenstellt? Ja. Oder könnte jemand, der zusätzlich dazukommt, es genauso machen?
Nee, das ist wirklich die Verantwortung von Kellermeister, Kellermeisterin, dann von ich. Wie es passiert, ich nehme in Anfang Jänner oder ich fänge an am Dezember, dann wenn die Weine ein bisschen mehr ruhig sind, bedeutet nach die BSA, dann lasse ich die Wein wirklich ruhig auf die feine Hefe, dass sie sich absetzen, dass sie nicht mehr so chaotisch sind nach die Gärung. Dann ich fange im Dezember, ich verkoste wirklich die verschiedene Tank und ich markiere mich die Spezifikation von jeder Sektgrundwein. Bedeutet, dieser ist mehr, hat mehr Volumen, dieser hat mehr Barrique-Note, dieser ist länger, dieser ist kurzer im Mund. Und so baue ich Stück pro Stück die Cuvée. Dann ganz einfach, ich mische die verschiedene Volumen oder die verschiedene Prozent zusammen. Und dann gibt es ja wirklich mehrere Möglichkeiten. Aber ich blende im Labor alles zusammen und ich verkoste. Was macht oder wie schaut aus diese Assemblage? Und dann sage ich mir, okay, dieser ist vielleicht zu kurz, nicht genug persistent. Dann ich nehme meine Notiz und sage, okay, die Tank Nummer 5 hat diese Länge und dann ich probiere mit ein bisschen mehr Prozent von die Tank Nummer 5, ja. Und wenn die Balance passt für mich in Geschmack, schaue ich die Analyse wert, auch zu sagen, dass es ihm genug gut ist, auch für die zweite Gärung in Flasche. Und dann verkostet wir in mehrere Runden auch mit meinem Team im Kellerei. Ja, ich mache erst meine Idee selbst, weil ist ein Teil von mein Geschmack, von mein Philosophie in jeder Flasche. Aber ich frage immer in mein Team, was sie denken, weil sie haben auch die Geschichte von Schlumberger und ist wirklich ein gemeinsames Teamarbeit.
Sind das alle Qualitäten, sind das alle Weine? Also du und dein Gaumen sind in erster Linie verantwortlich für 1 Million Flaschen?
Ja.
Oder machst du nur die große Reserve, den Chardonnay und den Sparkling macht jemand anderes? Nee, oder
ich
bist du bin das
für alles alle du? Flasche mit dem Namen Schlumberger bin ich verantwortlich, ja.
Was für eine Verantwortung, großartig. Was ist der schwierigste Moment dabei? Ist es die Lese? Ist es der Zeitpunkt, wenn ihr degorgiert, ist es während der Gärphase oder was ist das Problematischste?
Die problematischste Phase ist die kurze oder ist die wirklich die paar Tage vor die Lese. Weil von diesen paar Tage, was passiert im Weingarten mit Wetter, hat einen großen Einfluss auf die ganze Jahr dann. Wenn es dann zu warm ist oder plötzlich, wenn es einen Sturm gibt, alles ändert sich in ein paar Tage oder in ein paar Stunden manchmal. Und ist wirklich diese unruhige Zeit. Dann, wenn die Lese anfangen, ist die most exciting Zeit von Jahr. Und dann, ganzer Prozess ist, es gibt, soll ich sagen, keine stressige Moment, weil ein Vorteil von Sekterstellung ist, dass wir Zeit nehmen. Und das war wirklich auch ein Spezifikation von Schlumberger im Haus. Jeder weiß, was Zeit benutzt für ein Sekterstellungsprozess. Wenn ich sage, nee, wir abfüllen nur ab Jänner und noch Mitte oder Ende Jänner, ist wirklich auch um Zeit zu lassen zu dem Wein und die Reife auf feine Hefe, vorher wir filtrieren, vorher wir alles kuvettieren. Zeit ist ein wichtiger Parameter auch für Sekt. Und ja, nachdem, wenn alles geplant ist im Jahr, gibt es keine stressige Moment. Die stressige Moment ist wirklich kurz vor die Lese.
Gab es schon mal eine richtige Katastrophe?
Ein Beispiel in mein vorgegangener Beruf. Und ich war wirklich von einem Tag zu dem anderen, war ich... Keine Ahnung, ob ich negativ oder positiv überrascht war, aber ich war damals in Ungarn, in Tokaj-Gebiet Und es war die erste Mal, dass eine Kellerei dann ein Sekt produziert wollte. Und wir haben dann verschiedene Riede oder Parzelle sortiert und hat man gesagt, okay, wir werden diese Parzelle benutzen als Sektgrundwein. Es war ein Vorminz. Die Lese, alles war geplant. Wir waren dort Tag vorher, um alles zu schauen. Wir kommen am nächsten Tag mit dem Mitarbeiter und alles und keine Trauben mehr, weil die Vögel haben dann damals alles gegessen.
Ach Gott.
Und
Au,
da,
au.
und wie, was sollst du leider tun? Ist, ja, wir waren so überrascht im Weingarten. Und dann, ja, ist ein Naturell Produkt und ein Landwirtschaftsprodukt und Natur ist immer stärker als Mensch, ja.
Wer hat dich geprägt? Hattest du ein Vorbild oder jemand, wo du sagst, wow, so wie der möchte ich gerne arbeiten, so möchte ich gerne sein?
Ah, gute Frage. Meine Eltern sind sicher Beispiel, weil sie immer ganz ruhig sind und sie nehmen auch Zeit, um zu analysieren und sie haben mir diese Ausbildung gegeben. Denkt immer nach, was keine Reaktion, eine schnelle Reaktion ist immer die falsche Reaktion. Dann nimmt Zeit wirklich um zu nachdenken, was die beste Lösung ist, dann sicher meine Eltern sind wirklich sehr wichtig für mich. Und beruflich, ich war ausgebildet in Champagne und ich soll schon sagen, dass es gibt diese Kellermeisterverein, und diese war immer ganz offen, auch mit die Junge zu erklären, wir haben auch oft über die Geschichte, über Technologie, über die L'Art de l'Assemblage gesprochen. Sie geben viel oder sie haben immer viel gegeben, auch zu die Junge, zu die Student. Und ja, ich probiere auch das weiter zu schaffen, ja.
Was war dein größtes Learning? Was war der Punkt, wo du am härtesten dran arbeiten musstest? War es, den richtigen Lesezeitpunkt zu finden, wie sowas schmeckt oder wie eine Traube schmeckt, wenn man da Erfahrung braucht? War es, die Assemblage zu erstellen? War es überhaupt das Winemaking? Also, was hat dir am meisten Kopfzerbrechen bereitet?
Dass ein guter Sekt, ein guter Schaumwein ist viel oder ist die Summe von viele kleine Details. Und um dass ein Produkt am Ende gut schmeckt, steckt sich darunter viele, viele Arbeit und wirklich kleine Details, die ein großer Einfluss haben im Endeffekt. Einfach ist nicht die richtige Wort, aber zumindest zu verstehen, ist die Perlage in ein Sekt. Ist auch direkt verbundet mit die Tirage-Likör und wie man die Wein abfüllt und die Transformation oder die Transformation von die Zucker im Schaum oder im CO2. Und dann gibt es wie diese CO2 löst sich in Flasche während die Reife auf die Hefelagerung. Und es schaut so schön, so poetisch an, aber ist auch ganz verbunden mit wie sagt man in Deutsch? Science
Mit der
und
Wissenschaft.
wie der Wissenschaft, danke.
Ja.
Und ist wirklich ein guter Beispiel, wie dynamisch ist ein Perlage. Offen ist, ja, die Leute glauben, dass es ganz oder ist ein ist so. Die Perlage ist so, weil es gibt Kohlensäure drinnen. Aber ein feiner Perlage arbeitet sich dann jahrelang vorher, dass die Wein verkostet wird. Dann während die Tirage.
Zwei Punkte haben wir schon einmal, woran du selber einen guten Sekt festmachst oder was für dich sehr, sehr wichtig ist, ist zum einen der Nachgeschmack, zum anderen die Perlage. Was wären so drei weitere Punkte, um so fünf Punkte zu haben, woran du einen guten Sekt erkennst, wenn du den probierst?
Erst ist, welche Emotion habe ich, wenn ich dieser Sekt verkostet? Lass mir dieser Sekt etwas, welche Emotion? Ist es nur einfach oder welcher Eindruck er gibt mir? Wie lang und wie persistent ist der Produkt? Ist nicht oft, weil es zu viel oder zu wenig Aromatik ist, aber wie lang im Geschmack, im Mund, ist wirklich ein für mich ein Kriterium auf Qualität. Ein interessanter Punkt auch, und dann springe ich über die Geschmack oder die Geruch von Produkt, ist wie das Sekt oder wie kann ich das sagen, wie, weil ein Sekt ist immer in Gruppe auch oft geteilt, man trinkt niemand ein oder wenig ein Flasche Sekt allein. Ich hoffe, dass die Leute immer mit Freunde trinken. Wichtig ist, wie ein Sekt macht die Leute zusammensprechen. Ich liebe immer gern, wenn ein Freund sagt, oh, dieser ist für mich zu blumig oder ist super oder, und wie es ein Link generiert. Ich finde das ganz interessant und dann bedeutet der Kellermeister hat das ganz gut geschafft im Keller, wenn die Leute darüber sprechen. Und die fünfte Punkt, dass es ein wirklich guter Produkt ist, ist, wenn die Flasche zu schnell leer ist. Bedeutet das, okay, dann ist super, super für super Produkt, ja.
Das stimmt, ja. Und das mit den Freunden, nur damit ich es verstehe, ist, wenn jeder eine unterschiedliche Meinung über den Sekt hat, dann ist er interessant.
Ja, weil ist bekannt, dass jeder Mensch eine verschiedene Nase hat. Und wie in welche Environment hat er gewachsen, wenn er klein war. Zum Beispiel, wenn ich frische Brot bedeutet oft eine Verbindung mit Lagerung im Fass oder ein Gärung im Fass. Dann denke ich direkt, ah ja, für mich ist eine Verbindung mit dem Brot im Bäckerei, wenn ich klein war, am Schule. Aber für einen anderen, von meinen Freunden, kann es wieder etwas ganz anderes sein. Und es generiert verschiedene Emotionen. Und auch dann jede Nase schmeckt anders. Und das gibt es ein wirklich viele Studium oder immer mehr Studium über dieses Thema. Die Molekül oder die Aromen, die in Wein sind manchmal im Vergleich mit Parfum zum Beispiel, kann manch für jemand, wenn ich ein Beispiel nehme, kann für jemand ein Basilikum schmecken und für die andere kann es die Cassis sein oder Johannisbeer. Und man denkt, okay, wer hat recht, wer ist falsch im Verkostung, aber es gibt keine einzige Antwort oder einzige Weg zu verkosten. Jeder schmeckt anders und ist auch ein Vorteil für ich als Kellermeisterin, ist auch die Gründe, warum ich verkoste immer auch mit meinem Team, weil jeder hat seinen Vorteil, Nachteil, ist mehr sensibel zu Blumen oder zu Frucht oder ja, und ich finde, ist eine Stärke von ein Team und Freunde zusammen zu verkosten.
Und das finde ich so großartig. Also diesen Gedanken, den habe ich in der Tat so noch gar nicht greifen können. Das wirklich ein tolles Produkt wird von jedem unterschiedlich empfunden und ein Industrieprodukt, also ein Wein, der einfach nur gemacht wurde, der keine Seele hat, den sieht jeder gleich. Ja. Und weil er vordergründig ist und weil er keine Entwicklung hat, weil er nicht viele Facetten offenbart. Mhm. Und dann die nächste Stufe, also wenn ich jetzt einen richtigen Weltklasse-Wein nehme, welche Punkte siehst du da oder worauf achte ich da oder wie kann ich das empfinden?
Dann werde ich sagen, wenn es ein Top-Produkt ist, auch wenn alle Menschen herum den Tisch anders verkosten, am Schluss, wenn es wirklich ein guter Produkt ist, ein guter Sekt, jeder sagt, ja, okay, dieser Produkt ist sehr gut. Sie sind oft auch mit verschiedenen Verkostungen. Am Ende sind alle okay, um zu sagen, das ist ein guter Produkt. Durch diese Komplexität, durch diese diese verschiedenen Facetten sind oft dann die Leute mit einer Stimme. Ja, dieser Produkt ist gut gemacht und für mich ist wirklich die Meinung von ein Top-Qualität-Sekt, ja.
Ist es beim Sekt eher der kraftvolle Ausdruck? Ist es die Greifbarkeit oder ist es die Klarheit oder der kristalline Geschmack? Also gibt es da Parameter, wo du sagst, wenn du selber einen ganz großen Schaumwein, egal wo er herkommt, probierst oder einen ganz großen Schaumwein aus eurem Hause, dass du sagst, ja, wow, das ist genau das, was ich in meinen Sekten suche und finden möchte.
Ja, für mich bin ich wirklich froh, wenn ich finde, dann in unserer Top-Qualität zwei Dinge, die auf dem gleichen Niveau sind, ist ein perfekt Balance zwischen Nase, Verkostung, Abgang, dass wirklich dass der Sekt, kann man sagen, durchläuft, dass er kohärent ist, ja, das ist wirklich für mich, dass wirklich gut balanciert ist ein Charakteristik oder eine Spezifikation von Top-Niveau. Und dann, ich suche immer die Mineralität und die Salzige, weil ich finde, diese Parameter, wie salzig ein Wein ist, oft verbunden dann mit der Mineralität, ist ein Signature von Kellermeisterin oder Kellermeister, dass er die genau weiß, wie der Terroir spielt mit der Sekterstellung. Und die beide zusammen ist für mich ein Top-Niveau, ja. Und ich hoffe, wir können das dann verkosten in großer Reserve, ja.
Ist das ein Sekt, wo man dich verstehen kann, den man unbedingt getrunken haben muss, um Schlumberger in der Gänze zu verstehen?
Ja, und soll ich sagen, das war wirklich mein erste Babys im Haus. Weil 17, okay, war noch mein vorgegangener Kellermeister von Schlumberger. Ich war noch nicht im Haus, aber dann habe ich ganz am Anfang, wenn ich in Wien war, habe ich alle Rosekt verkostet. Dann die Bild ist noch ganz klar bei mir im Kopf. Es war im Dezember, ich war ganz allein im Kellerei und habe alle Rosekt verkostet. Und dann habe ich die große Reserve 17 verkostet und plötzlich war die Bild so klar, weil ich habe diese Mineralität gefunden, diese perfekt Reife von die Lagerung. Und dann nächste Tag habe ich gesagt, okay, jetzt soll man diese große Reserve weiterarbeiten, bedeutet Rüttel, Degorgierung. Und ja, dann war es wirklich die erste Babys und ist auch ein Teil von die Geschichte von Schlumberger, wie die Geschichte weitergeht von ein Kellermeister zu die andere, ja. Und es ist ich bin ja ganz, ganz froh von dieser Cuvée, ja.
Weißt du, wie viel Kellermeister es bisher gab in der 180-jährigen Geschichte von Schlumberger?
Oh, lang war Robert Alvin Schlumberger. Ich soll sagen, ich habe diese Info gesurrt. Ein Vorteil von unserem Gründer, er hat ein wahnsinnig groß Weinbuchbibliothek gesammelt und dann die alle Bücher liegen dann jetzt bei uns. Ich habe leider diese oder keine Zeit gehabt, um wirklich alles durchzulesen, weil wir bauen auch jetzt einen neuen Standort. Dann es gibt viel viel zu tun, aber es ist wirklich ein Ziel für 26 wieder diese Weinbibliothek durchzulesen. Aber 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, es gab weniger als 10 Kellermeister, ja, im Haus.
Was in 180 Jahren ja wirklich
ist
wenig ist.
Wenig, ja, ist wirklich ein,
ja,
weil ist wichtig, diese Philosophie zu implementieren und ja, ein guter Sekt braucht Zeit. Erster Jahrgang für mich war die Jahrgang 22 und nur jetzt kommen langsam die Flasche draußen von Keller. Oder ja, wir sind ja 25, dann die Sekt Austria Kategorie, wie die Rosé ist schon jetzt draußen, aber zum Beispiel die Reserve, wir haben jetzt die Jahrgang 18, für die große Reserve ist die Jahrgang 17, das ist noch die vorgegangene Kellermeister, und langsam werden meine Reserve und große Reserve bald kommen, aber es braucht Zeit.
Das wäre vielleicht ein schönes Beispiel, ist wie große Reserve 2017 Chardonnay aus einem Häuser probieren.
Ich finde, passt super für zum Beispiel für ein Abendessen, weil es ändert sich viel im Glas von dieser Wein, von dieser große Reserve. Im Anfang ist die Nase wirklich geschlossen in Richtung Mineralität und langsam, nach ein paar Minuten oder Stunden, ändert sich wirklich diese Sekt, ja, diese große Reserve. Er braucht Luft.
Ich habe hier sogar ein etwas größeres Glas genommen, ein Chardonnay-Glas, was ja ein bisschen bauchiger ist, ein bisschen voluminöser. Und ich persönlich, aber das kann auch falsch sein, betrachte ihn mehr wie ein Wein als wie ein Schaumwein. Also ich suche nicht das erfrischende, lebendige, sondern die Vielschichtigkeit, die Komplexität und das Karge, dieses sehr reduzierte am Gaumen, diese ganz leichte Hefigkeit, dieses Animierende, das nehme ich als Add-on, das nehme ich so als Bonus, das nehme ich als Besonderheit mit dabei. Aber ich versuche ihn mehr wie ein Wein zu betrachten. Sehe ich das falsch oder kann man...
Nee, ist ganz richtig. Ich habe dann kurz gesprochen von einem Abendessen. Diese Cuvée, diese große Reserve kann wirklich als Wein oder als Food Pairing ganz gut gehen, weil es hat die Struktur, es hat die säurige Note, Limette, aber auch wenn wir wartet, kommt die leicht Holz- und Barrique-Aromen. Und diese Komplexität passt sicher für ein Abendessen und kann man wirklich wie ein Wein diese Sekt auf dem Tisch bringen und nicht nur als Aperitif oder zustößen. Ja, ist wirklich diese Cuvée, diese Flasche hat seinen Platz auf einem Tisch, ja, klar.
Und ich finde es großartig, wenn man auf der einen Seite so diese leichten grünen Aromen, also nicht unreif oder vegetabil, sondern wie so einen grünen Apfel, diese Saftigkeit dabei hat. Ja. Und dieses Animierende, dann so eine ganz leichte Exotik, aber nicht zu reif, nicht zu fruchtig, nicht zu sättigend, sondern einfach animierend und so richtig verführerisch wie ein Parfum. Ja. Dann kommt so ein wenig was Florales, wenn ich das Glas ein bisschen weiter weghalte. Wenn ich es so ungefähr 3-4 Zentimeter, dann habe ich so diese feinduftigen, blumigen Aromen und so ein wenig in Richtung Heuaromen, dann ein wenig was Karamelliges im Untergrund, was das Ganze sehr geschmeidig macht. Und dadurch habe ich sehr viele Facetten und das jetzt so beim ersten Eindruck, also noch nicht mal, dass ich ihn über eine Stunde oder über zwei Stunden probiere, sondern allein bei der ersten Wahrnehmung.
Ja, die ist oft sehr schwierig zu erklären, wie ein Wein oder unser Sekt komplex sind, wenn alle Aromen sehr dezent sind. Und du hast genau gesagt, ist wenig Blumen, ist ein bisschen von das, ein bisschen von von Holz und dann wieder Retour auf, und diese wenige von alle macht am Ende ein wirklich sehr komplex Sekt und ist auch, warum er hat seinen Platz auf einen Tisch. Alles zusammen macht wirklich diese Balance, diese, und ist trotzdem, und das ist wirklich ein Teil von, auch von meiner Philosophie, es soll, und nicht falsch verstehen, aber ist einfach zu trinken. Komplex, aber man versucht nicht, der Wein zu verstehen, weil der Konsument hat keine, weiß nicht, was oder welche Aromen es ist. Er findet, was er schmeckt, aber ist nicht zu schwer zu verstehen. Und Komplexität bedeutet, ist nicht ein Opposite von einfach, ist wirklich schwer zu erklären, wirklich. Aber ist, die einfachen Sekt sind manchmal die komplexer. Auch im Verkostung, ja.
Es ist wie ein großer Komponist. Also man kann ihn einfach hören, viele verstehen ihn, aber man hat sehr viel Tiefe dabei, wenn man sie sucht. Ja. Aber sie drängt sich einem nicht auf. Das finde ich sehr schön. Was ich großartig finde, wenn man die Flasche betrachtet, zum einen, dass jede Flasche dokumentiert ist, also dass jede Flasche eine Nummer hat von den 4000 Flaschen. Ich habe 2635. Okay. Dass das Tirage-Datum drauf ist, finde ich großartig, 20.12.2017. Und das Degorgierdatum. Ja. Das Degorgierdatum findet man ja gelegentlich schon bei dem einen oder anderen. Da haben viele angefangen eben mitzudenken, dass es ja sehr, sehr wichtig ist, aber das Tirage-Datum finde ich großartig und eben auch die Flaschenzahl. Also es spricht eben auch für die Nachvollziehbarkeiten, für dieses Verantwortungsbewusstsein, was man letztlich eben auch gegenüber dem Konsumenten hat, dass er verschiedene Dinge, Prozesse versteht und hier einfach auch sieht, dass es 6 Jahre sind, die er auf der Flasche verbringt.
Und diese ist auch, ist auch ein Weg, das zu erklären, und ist die Gründe, warum die Sommelier auch wichtig sind für so Cuvée, die Geschichte weiterzubringen. Wir haben, und mein Vorgegangener und ich persönlich im Keller haben wirklich viel Schutz gegeben über die Trauben, über der Wein, über die Lagerung in unserer Keller, und dann auch während die Degorgierung, und ist auch, dass jemand der Zeit bei uns genommen hat, um endlich alles zu dieser Info zu tragen, ist, ich finde das ganz schön und ganz nett, wenn die Kunde und die Sommelier das auch sehen, und dann kann erklären, was bedeutet Tirage, was ist ein Jahrgang, was ist die Degorgierung, und ja, ist die Geschichte geht weiter.
Was muss man wissen, wenn man sich anfängt, ernsthaft mit Sekt zu beschäftigen? Also welche Begriffe muss man kennen? Wahrscheinlich Tirage, Degorgieren.
Tirage, Degorgierung.
Das Rütteln.
Rütteln, die Remuage, ist Vintage oder Jahrgang ist auch ein wichtiger Begriff. Was interessant für die Kunde ist, ist die Name Brüt, Extra Brüt, Ultra Brüt. Extra trocken. Es gibt wirklich eine Ahnung auch von die Süßigkeit von Wein. Und ja, wenn wir ein Food Pairing denkt, ist schon klar, dass ein Trocken mit Oyster passt nicht ganz gut zusammen. Aber was schon gut gemacht war in unserer Branche, ist, dass Brüt ist eine breite Skalierung von Dosage, von Restzucker. Und ja, man kann von 3 Gramm bis 12 Gramm pro Liter Zucker haben. Und dieser breite Begriff Brut lass auch die Möglichkeit zu den Kunden zu wissen, okay, ist ein Brut, ich weiß, dass es zwischen dieser Grenzwert ist, aber warum brauche ich schon wieder alles genau wissen? 5 oder 6 oder 10 ist, sie sollen auch die Kellermeister trauen, weil Kellermeister weiß dann genau oder wirklich, welche Dosage er benutzt, dass die Produkt gut schmeckt. Ob es 6 oder 7 Gramm ist egal. Es bleibt ein Brut und dieser Begriff ist sehr gut gedacht, war gut gedacht für die Konsument, ja.
Ist Brut in Österreich gleich Brut in der Champagne, gleich Brut in Australien und in Amerika oder gibt es da Unterschiede?
Mindestens in EU ist Brut, Brut, extra Brut sind dieselbe Werte, ja. Von Champagne, Deutschland oder Österreich ist gleich, ja.
Steht das in gesetzlicher Vorgabe in der Relation zur Säure, dass ich, wenn ich 5 Gramm Restzucker habe und ein Brut draufschreibe, dass ich so und so viel Säure haben darf oder ist das nicht geregelt?
Nee, das ist nicht geregelt. Es gibt eine Ausnahme, aber nicht für Sekt. Das gibt es für Stillwein oder Stillwein mit wie Vendange tardive oder trockene Beere auslese, dann gibt es oft eine Korrelation zwischen die Restzucker und dann die Säure, aber nicht für Sekt. Ne.
Und gibt es eine Faustregel, dass man sagt, wenn man die Parameter hat oder wenn ich so und so viel Süße habe, wäre so und so viel Säure ganz angenehm oder kann man das nicht verallgemeinern? Das ist immer individuell von dem Schaumwein abhängig, weil es eben teilweise auch mit verschiedenen anderen Sachen einhergeht.
Es ist nicht so einfach und es gibt keine genau oder einfache Korrelation, weil man spricht oft von Säure, das ist die allgemeine Wort, um die Frische zu erklären, aber dann gibt es verschiedene organische Säure im Wein. Es gibt die Weinsäure, es gibt die Apfelsäure, Milchsäure und jede kennt ganz einfach die Unterschiede machen zwischen die Säure von einem Zitronensaft oder die Säure von einem Joghurt. Die beide sind Säure, oft mit die selbe Wert in Gramm pro Liter, aber die Säuregeschmack ist ganz anders. Und diese Kombination von diese 3, 4 Säure findet man immer in Wein und ist nicht so einfach einen Wert zu geben.
Das sieht man schon, wenn wir Wein probieren, wenn wir Weinsäure haben, dann machen wir eine Art Kussmund, so als würden wir jemand einen Kuss geben. Und wenn wir Apfelsäure haben, dann ziehen wir den breit, als würden wir grinsen.
Ja.
Und da merkt man schon, wie wir unterschiedlich auf Säure reagieren und dass man es eben oftmals nicht in einen Topf werfen kann und dass das manchmal gerade die Facetten ausmacht und manchmal eben auch nicht so, wie du auch schon gesagt hast, kopfgesteuert oder analytisch an die Sache rangehen. Sondern einfach den Wein wirken lassen.
Ist nicht so einfach.
Ist manchmal nicht so einfach. Ich verstehe es auch, wenn Zombies, wenn Weintrinker, wenn auch Kollegen manchmal einfach die Werte wissen möchten, um es für sich selber in Schubladen zu packen. Es ist wahrscheinlich auch so eine deutsche, österreichische Gegebenheit, dass wir alles kategorisieren möchten oder katalogisieren möchten und dafür die Erklärungen brauchen und bin ich darauf vertrauen. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch so eine Rebsortenlastigkeit, dass wir immer fragen, welche Rebsorte. Und zum Beispiel in Frankreich, man trinkt Burgund, man trinkt Champagner und es ist nicht so wichtig, welche Rebsorte da drin ist, weil man die Herkunft trinkt oder wenn man den Stil trinkt und ja. Gibt es eine Region, die dich beeinflusst hat oder ein Winzer, der dich beeinflusst hat? Merkt man das in deinen Schaumwein?
Burgund ist für mich ein wichtiger Einfluss auf die Stilistik. Ich habe auch dort angefangen, in Burgund, mein Beruf. Und ich war wirklich immer fasziniert von, wenn man auf die Côte de Nuit oder auch ein bisschen im Süd von Beaune sind, grundsätzlich gibt es für Rotwein nur Pinot Noir und für Weißwein nur Chardonnay. aber auf eine Fläche, die vielleicht 80 Kilometer lang auf 20 Kilometer breit steht die Weingarten. Wie extrem viel Unterschiede es gibt zwischen jeder Winzer, weil jeder hat ein verschiedenes Terroir, jeder arbeitet dann die Trauben anders. Im Keller benutzt die verschiedene Barrique-Ersteller, verschiedene Toasting von Barrique mit oder ohne Barrique und ist super faszinant, wie mit einer Rebsorte kann man viel, viel, viel unterschiedene Rotwein jetzt zum Beispiel in Burgund erstellen. Und ich jetzt als Kellermeisterin von ein Sektkellerei, ich habe so viel dann Rebsorte, so viel Rede, ist wahnsinnig, wie viel Luft ich habe und wie groß ist die Spielraum, um diese verschiedenen Sektgrundweine zu küvettieren und dann ein sehr schöner Sekt zu produzieren. Ist wirklich diese Diversität, die ich jetzt täglich benutzt, kommt von dieser Ausbildung von Burgundia.
Hast du persönlich eine Lieblingsrebsorte oder einen Lieblingsweingarten, wo du sagst, der spiegelt mich oder spiegelt Schlumberger absolut perfekt?
Absolut perfekt ist ein Riede, die jetzt in Poisdorf liegt, wo die Chardonnay kommt, oder die war meine erste große Reserve Chardonnay von dann 22. Und dann war die Riede Birtal in Poisdorf. Und dieser ist wirklich ein sehr super, super Lager, sehr alte Chardonnay, ganz frisch und mit vieler Komplexität schon im Trauben. Und ja, ist ein von meinen Lieblinge, Rede und dann Rebsorte mit die Chardonnay, ja.
Gibt es eine Person, mit der du gerne mal ein Gläschen Wein trinken würdest? Und was würdest du sie fragen und welchen Wein würdest du servieren?
Mit wem? Ich hätte gern, das ist auch wieder von meiner Wissenschaftsausbildung, ich hätte wirklich gern ein Glas Wein mit Neil Armstrong auf dem Moon verkostet, weil für mich ist wirklich faszinierend, wie ein Traum, jemand hat von das geträumt, auf dem Moon zu gehen und wie nur wenige Wissenschaft, weniger als in ein iPhone, ist jemand auf die Moon gegangen. Ist wahnsinnig und ist nur 50 oder ja, grob gerechnet, vielleicht 60, 50 Jahre vorher ist. Ich bin wirklich fasziniert, wie die Wissenschaft die Leute oder die träumt erlaubt. Das ist für, ja, wirklich für als Privat hätte ich wirklich das gern.
Du hast recht, es war weniger Technik drin oder weniger Wissenschaft als in einem iPhone drin. Was würdest du ihn fragen?
Ob er Angst gehabt hat
Ah,
von
stimmt.
dieser verrückte Projekt von und wie die Leute darüber gehen, weil ich glaube, Traumen und ist wichtig für unsere Population und ja, man soll große Projekte auch im weiterleiten und nicht unbedingt mit viel Wissenschaft, aber mit dem Wunsch, das zu schaffen. Dann kann man viel machen, ja.
Welchen Wein würdest du trinken? Wahrscheinlich die große Reserve 2022 dann irgendwann, oder ja.
Die große Reserve schon klar. Und ja, ein sicher ein Sekt von Haus, um zu sehen, wie die Bubbles und wie die Perlage geht auf dem Mund.
Das könnte sehr interessant sein. Mich fesselt der Chardonnay jetzt immer noch, den habe ich immer noch auf der Zunge. Darf ich fragen, bei welcher Temperatur du ihn ideal siehst? Weil normalerweise, ich glaube, 99% aller Weintrinker trinken ihren Sekt bei 4, 5, 6, 7 Grad. beim Wein allgemein redet man ja von 10 bis 12, 14 Grad. Ich sehe den ja persönlich mehr wie einen Wein, deswegen habe ich ihn auch ein bisschen temperierter probiert. Wie magst du die Sekte am liebsten? Also auch beim ersten Eindruck, der ja oftmals der wichtigste ist, wenn ich mit dem Wein konfrontiert werde und meine erste Wahrnehmung von dem Wein habe.
Ja, von die Sekt Austria ist oft mit zwischen 6, 8 Grad Celsius, nicht zu kalt, weil wenn es dann zu kalt ist, ich finde, dass die Nase immer ein bisschen zu ist. Und ja, 8 Grad ist dann wirklich angenehm, um die Aromen zu genießen. Für die große Reserve oder die Reserve stimme schon mit dir zu. Er soll nicht zu kühl sein und ja, 4 oder 5 Grad ist extrem kalt schon für diese Kategorie. Und wirklich mehr mit 8 oder 10 Grad Celsius fänge ich an und dann ist wirklich gut im Raumtemperatur auf dem Tisch, wärmt sich langsam auch der Sekt im Glas und er macht frei dann andere Aromen. Ja.
Das ist manchmal so schade, wenn man ihn zu kühl trinkt und dann hat er was Erfrischendes, aber man bekommt den Sekt eigentlich in seiner Komplexität und seiner Großartigkeit gar nicht so zu schmecken. Hast du ein Lebensmotto?
Persönlich im Haus für Schlumberger als Kellermeisterin ist wirklich Evolution, aber keine Revolution. Mhm. Und persönlich ist Carpe Diem.
Großartig. Jetzt bin ich ja von der anderen Seite, ich bin ja von der ausschenkenden oder verkaufenden Seite, also von der Sommelier-Seite. Was siehst du gerne an einem Sommelier, wenn du im Restaurant bist, wenn er bei dir Kunde ist, wenn er dich im Keller besucht, welche Eigenschaft, welche fachlichen, welche menschlichen Gegebenheiten wünschst du dir? Mit welcher Art von Sommelier magst du dich gern umgeben?
Dass er neugierig ist, wirklich. Mhm. Dass er mein Wein versteht, wirklich wieder, um die Geschichte weiter zu bringen. Weil die Sommelier haben wirklich diese Vorteile im Vergleich mit einer Kellermeisterin. Als Kellermeisterin, ich suche immer besser zu sein. Die Sommelier bekommen unsere Sekt und dann sie sollen das weiter erklären und sie sind vielleicht oder mit dem Kunde vielleicht wenig in diese Analyse und mehr in wie sagt man, Plaisir, in Pleasure, in
Vergnügung,
ja, oder im sie teilen auch ein schönen Moment mit die Kunde am Tisch, und sie sollen, Ziel ist für das Sommelier oder auch für ich persönlich dann ein Teil von einer schönen Geschichte zu sein. Und die schöne Geschichte ist dann das Moment, der die Kunde mit seinen Frau, Mann, Freunde lebt am Tisch. Ja.
Ich finde, das ist auch der große Unterschied, dass Sommeliers versuchen, das Schöne im Wein zu finden, um das Schöne weiterzugeben und einfach einen schönen Moment zu kreieren. Und Kellermeister versuchen immer, es zu verstehen, versuchen kritisch zu sein und versuchen zu analysieren. Also versuchen manchmal auch zu negativ den Wein zu sehen, weil sie die Fehler sehen möchten.
Genau, und ich war noch nicht so lang mit Sommelier in unserer Keller und dann habe ich auch, wir haben zusammen verschiedene Sekt verkosten und es freut mich immer, wenn die Sommelier denkt direkt auch, welche Food Pairing passt zusammen. Ist nur ein kleiner Teil von Job von Kellermeisterin, aber persönlich koche ich auch viel. Und ja, sie machen direkt die Verbindung, diese Sekt wäre großartig mit Risotto von Spargel. Und es war wirklich, sie machen das ganz gut und ist immer ein, manchmal bin ich wirklich überrascht, diese Food Pairing, wie wie sie unsere Sekt interpretieren dann ist. Und das freut mich wirklich, ja.
Vielleicht eine letzte Frage. Verkostest du Weine lieber blind oder offen?
Beide. Beide, weil weil jeder hat seinen Vorteil, aber was ich am sehr, sehr gern mache, und auch intern mit meinen Teams oder ist dann ein Verkostung, aber ohne das Etikett zu sehen. Und dann gibt es viel mehr Freiheit zu die Verkostungnotiz, zu den Kommentar, den Eindruck von dem Produkt. Und ja, es gibt viel mehr Spaß, auch wenn wir dann die Etikett sehen.
Danke für das tolle Gespräch, danke für diese tollen Sekte, danke für diese ganz eigene Interpretation von Sekt Austria. Und ich finde es total spannend, den eben mit deutschen Sekt zu vergleichen. Warum? Weil jeder seine Eigenständigkeiten, seine Eigenarten hat und das auf dieser Augenhöhe ist so unfassbar interessant. Ich finde es weniger spannend, den mit Champagner, mit Cava, mit Franciacorta oder Sparkling Wine zu vergleichen, weil Sekt Austria ein ganz eigenes Standing, eine ganz eigene Interpretation von Schaumwein darstellt. Ich vergleiche auch nicht einen Stuhl mit einer Bank, obwohl beide Sitzmöbel sind. Toll, wie sich diese Weinsparte in ihrer ganz eigenen Weise entwickelt hat. Und verantwortlich zeichnen sich dafür nicht zuletzt die Sektkellerei Schlumberger. Und dafür stellvertretend Orojudi. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Wenn es dich neugierig gemacht hat, schau auf die Webseiten. Unter schlumberger.de findest du bis 30.09. extrem attraktive Angebote. Und wenn du kein Gastronom, kein Sommelier, kein Einkäufer bist, sondern einfach privat und von Herzen Sekt und Wein genießt, haben wir für dich bis zum 30.09. auf dem Privatkundenportal bremer-weinkolleg.de ganz interessante Pakete um und mit Schlumberger zusammengestellt. Und wir bleiben beim Schaumwein, auch in der kommenden Woche. Reisen nach Norditalien. Und einer der, wenn nicht sogar der renommierteste Produzent für Franciacorta ist Bella Vista. Und ich freue mich sehr darauf, die Geschichte, die Besonderheit, die Einzigartigkeit dieses Schaumweingutes zu präsentieren. Und bitte die Gründertochter Francesca Moretti, die begleitend unterstützt wird vom deutsch sprechenden Vertreter von Valerio Petrone, ans Mikrofon und freue mich auf sie beiden. Francesca Moretti und Valerio Petrone vom Weingut Bella Vista.